Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die Themen mit sich herumtragen, mit denen sie sonst zur Gynäkologin gehen, aber die hat auch nicht die richtige Lösung. Ja, nur wohin damit? Und nicht mit allem, aber mit vielem davon bist du richtig bei der Psychogynäkologin. Und darum geht's heute. Hey, wie schön, dass du dabei bist bei der heutigen Folge, wo es um einen Beruf geht, um eine Vertiefung, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, es geht um die Psychogynäkologie. Und ich erzähle dir ein bisschen meinen Bezug dazu, wie ich dazu gekommen bin, was das alles umfasst und bei wem ich das alles gelernt habe. Ja, und du weißt vielleicht, wenn du mir schon eine Weile folgst, dass ich seit 2004 Frauen und Männer begleite, die ein Stückchen näher zu sich selber kommen möchten und ihre Symptome lindern oder überwinden wollen. Und bereits zu dieser Zeit damals fragte mich eine befreundete Gynäkologin, Shivani, du kannst doch Hypnose. Ja, und dann fragte sie mich, ob ich bereit bin, dass ich einmal in der Woche zu ihr nach Stuttgart komme und mit den Patientinnen arbeite, mit denen sie selber nicht weiterkommt. Damals war mir noch nicht klar, dass ich durch diese Kooperation die ersten Schritte ging, zur Psychogynäkologin zu werden. Das ist eigentlich logisch, wenn ich in der Praxis von einer Gynäkologin arbeite, dass ich dann die psychischen Anteile quasi abdecke. Ja, weil klassische Psychotherapeutinnen begleiten ja eher Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Und das Berufsbild der Gynäkologie hat sich auf die Behandlung von den körperlichen Beschwerdebildern spezialisiert. Und das bedeutet, dass Frauen, die so einen ganzheitlichen oder einen psychosomatischen Blickwinkel einnehmen möchten, also die eben auch auf die Psyche schauen möchten, bisher eher keine Anlaufstelle hatten. Und da hatte ich vor beinahe 20 Jahren genau das richtige Handwerkszeug, um diese beiden zusammenzubringen. Denn schon seit Beginn sehen sich die Hypnosetherapeuten als Vertreter der Psychosomatik, also als Vertreter von denen, die Körper und Psyche zusammenbringen. Und in meiner Ausbildung zur klinischen Hypnose und zur medizinischen Hypnose lernte ich ganz viele Psychologinnen und Ärztinnen kennen. Und zum Beispiel erinnere ich mich an den Orthopäden, der eine Patientin mit einer frischen Zerrung sein hypnotisches neues Wissen zukommen ließ und seinen Augen kaum traute, dass diese Schwellung sich plötzlich ganz anders verhielt, als er sonst gewohnt war und er ganz anders damit umgehen konnte. Oder der Chefarzt von einer Klinik in Stuttgart aus der Anästhesie, der mich sofort für seinen Operationssaal eingestellt hätte, wenn er nur das Geld von seinem Chef dafür bekommen hätte. Und so war eine große Aufbruchsstimmung und eine ganz, ganz große Kreativität in diesen Ausbildungen. Und das habe ich total geschätzt. Ja, und das sind nur zwei von den Beispielen, die mich damals mit ihrem Forschergeist ansteckten. Und ich habe auch dieser Anfrage von der Freundin, wie du es jetzt ja schon mitbekommen hast, freudig zugestimmt, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie aufgeregt ich war. Und noch aufgeregter war ich dann, als ich da als totaler Newbie, als totale frisch ausgebildete Hypnosetherapeutin, als ich gemerkt habe, als sich diese Sicherheit breit machte, das, was ich kann, das kann ich. Ich bin hilfreich. Ich kann das, was ich da gelernt habe, anwenden und es ist hilfreich für diese Frauen. Und so habe ich damit begonnen, viele Frauen dabei zu unterstützen, die gerne schwanger werden wollten. Aber es klappte nicht. Also Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Ich habe Frauen unterstützt, diese Angst zu überwinden, sich auf den Behandlungsstuhl bei der Gynäkologin zu setzen. Ich habe Frauen geholfen, ihre Traumen, ihre Grenzverletzungen zu heilen. Und dazu zählen Geburtstraumen genauso wie sexuelle Übergriffe oder sexueller Missbrauch. Und das ist schlimm, wenn das geschieht, wenn das passiert ist, aber man kann das mit Traumatherapie gut behandeln, so dass diese unangenehmen Symptome, die Schlafstörungen, dieses Wiedererleben, das Vermeidungsverhalten oder Panikattacken weniger oder auch gar nicht mehr auftreten müssen. Aber auch Grenzverletzungen, weil sich zum Beispiel eine Frau als Jugendliche nicht traute, einem Mann eine zu scheuern, weil er ihr an die Brüste fasste. Eine Frau, die vom Professor in den Hörsaal geschleppt wurde, weil sie eine körperliche Anomalie aufwies. Also weil sie zwei Organe hatten, wo andere nur eins haben. Und sie wurde zur Schau gestellt und sie schämte sich dafür. Der Professor hatte damals dafür aber weder ein offenes Herz und schon gar keine offenen Augen. Er wollte nur seinen Studentinnen eine Frau zeigen, die eben ein Organ mehr hatte als die anderen Frauen. Und mir erschließt sich der Mehrwert nicht. Das hätten die auch in dem Buch nachlesen können. Und diese Frau hätte eine traumatische Erfahrung weniger gehabt. Aber so konnte sie eben erleben, dass man das auch überwinden kann, dass diese Schamgefühle, diese Überforderungsgefühle aus dieser Situation sich auch wieder verabschieden können. Dann habe ich eine junge Studentin im Hinterkopf, die mit ständig wiederkehrenden Vaginalinfekten zu kämpfen hatte. Diese wurden tatsächlich weniger, als ich mit ihr an der Belastung gearbeitet habe, die sie durch die Konflikte immer noch hatte, die ihre Eltern mit sich herumgetragen haben. Genau, und natürlich waren auch Frauen dabei, die unter ständig wiederkehrenden Blasenentzündungen litten. Und das sind gar nicht so wenige. Aber auch die kann man gut behandeln. Auf jeden Fall habe ich dann diese Arbeit gemacht, die mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, das ist was Neues, was ich da entwickle. Ich war da mit diesem Forschergeist, mit dieser Begeisterung drin und als ich dann mal wieder eine Fortbildung besuchte mit dem Titel Psychogynäkologie, die in Tübingen bei der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose angeboten wurde, da stellte ich fest, das, was der mir hier beibringt, das ist schon meine tägliche Arbeit. Und der Dozent, das war Dr. Walter Tschuguel, das ist ein Österreicher, der in Wien arbeitete, zum einen als Gynäkologe in der Klinik, aber auch in seiner eigenen Hypnosepraxis. Und das ist, weil Walter Tschuguel ist einer von den Hypnoseärzten, Hypnosetherapeuten, die vor Begeisterung nur so sprühen. Und da er einer von den wenigen im Bereich Gynäkologie war, wollte er uns Ärzten und Psychologen eben wirklich was beibringen. Deshalb ist in der Fortbildung was ganz Außergewöhnliches passiert, hat er was ganz Außergewöhnliches arrangiert. Er hat vor dieser Fortbildung Kontakt aufgenommen zu den umliegenden Gynäkologen und hat auf diese Weise eine Frau gefunden, die in der Nähe gewohnt hat, also in der Region Tübingen, und die unter unerklärlichen Schmerzen im Intimbereich gelitten hat. Sie galt dort als austherapiert, wobei ich mir gar nicht gemerkt habe, worin die Therapien bestanden, die man ihr bis dahin angeboten hatte. Auf jeden Fall war die letzte Option, die ihr jetzt noch blieb, dass die Nervenleitungen zum Schmerzzentrum durchgetrennt werden sollten. Genau, und ich hoffe, dass du jetzt genauso schlucken musst wie ich, weil ich sagte sofort, hallo? Also echt, auf die Idee kann auch nur ein Mann kommen, denn dadurch hätte sie nicht nur keine Schmerzen mehr gehabt, auch alle anderen Empfindungen im Intimbereich wären dadurch nicht mehr möglich gewesen. Also ich mag mir nicht vorstellen, wie ich Liebe mache, indem die Schmerzleitungen, die Nervenleitungen in meinen Intimbereich durchgeschnitten sind, die zwar keine Schmerzen mehr übertragen können, aber auch sonst keine Empfindungen. Hui, okay, hallo? Auf jeden Fall hat er in einer Live-Demonstration, also die Frau saß dort dann, sie hat zugestimmt, dass wir alle um sie rum saßen. Sie war natürlich furchtbar aufgeregt. Sie saß dort auf dem Stuhl und Dr. Walter Tschuguel, der hat auf sie eingeredet. Er hat erstmal mit ihr gesprochen und hat Symptome erfragt, also wie lange sie das schon hat und was da alles gemacht wurde, wenn es besser wird, wie man das halt so macht. Und dann ganz beiläufig, das hatte er auch schon angekündigt, als sie irgendwas beschrieben hat, hat er sie dann ganz beiläufig in eine Trance versetzt. Und ich habe von ihm so viel gelernt in dieser Demonstration, wie er da auf seine ganz faszinierende Art und Weise vorging. Und am interessantesten bei solchen Hypnosefortbildungen sind immer die Formulierungen, die ein Kollege für die Trance verwendet. Was ich von ihm übernommen habe, das weiß ich noch, das ist so ein Satz. Und in den nächsten 30 bis 40 Atemzügen können sie immer frischer und frischer und munterer werden. Ja, und seit dieser Fortbildung nenne ich mich Psychogynäkologin. Also daher kommt dann dieser Name, dass ich mich auch so genannt habe, dass ich gemerkt habe, ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Und vielleicht fragst du dich jetzt, welche Beschwerdebilder. Also jetzt weißt du, dass ich das schon eine Weile gemacht habe, meine Reise, dass ich dann plötzlich diesen Namen für mich verwendet habe. Und welche Beschwerdebilder gehören denn in diesen Fachbereich von der Psychogynäkologie? Und ich habe ja schon erwähnt, diese die psychische Komponente von Krankheitsbildern oder Beschwerden in der Gynäkologie, das nennt sich Psychogynäkologie. Und dabei geht man davon aus, dass ein Symptom oder eine Krankheit zumindest einen psychischen Anteil besitzt. Und so kann man diese rein ärztliche Behandlung um einen Aspekt erweitern oder ergänzen. Und das kann ganz vielfältig sein, was das betrifft. Und ein bisschen hast du es ja schon mitbekommen, aber ich sag dir jetzt einfach eins nach dem anderen. Das Erste, was betroffen sein kann, ist die Immunsteuerung, die Immunfunktion. Und zu diesem Punkt gehören die ständig wiederkehrenden vaginalen Infekte, genauso wie Blasenentzündungen oder Herpesinfektionen. Und dabei kann ich wirklich ganz sicher sagen, dass die Immunabwehr durch unverarbeitete, unangenehme Gefühle geschwächt werden kann. Denn wenn ich bisher mit Frauen die dahinterliegenden Themen bearbeitet habe, dann kamen gewöhnlich diese Infekte zur Ruhe. Das heißt, unverarbeitete emotionale Belastungen können die Immunabwehr schwächen, aber wenn wir die aufarbeiten, dann kann die Immunabwehr auch wieder stärker werden. Dann das zweite Anwendungsfeld, das sind Schmerzzustände. Vielleicht denkst du bei Schmerzen und Gynäkologie als erstes an Menstruationsbeschwerden. Und die würde ich tatsächlich nicht mit meinen Methoden angehen, sondern wenn du damit ein Thema hast, dann empfehle ich dir, dass du Hormon-Yoga lernst, dass du dir nach einer Yogalehrerin schaust, die dir hilft, Hormon-Yoga zu lernen. Und ich empfehle dir auch wirklich, zu einer Lehrerin zu gehen und nicht einfach nur ein Video im Internet anzuschauen, weil ich habe das, ich glaube, sie hieß Silke, in Reutlingen gelernt. Die hat als ausgebildete Yoga-Lehrerin oder Yoga-Therapeutin auch das Wissen, wer mit welchen Symptomen sollte welche Übung vielleicht eher nicht machen, weil man damit wirklich ganz kraftvolle Veränderungen im Körper erreichen kann. Dann machen wir weiter. Psychogynäkologie und Schmerzen. Was auf jeden Fall ein Thema ist, wenn du unter Fibromyalgie leidest, vielleicht auch chronischen Unterbauchschmerzen, die treten ja oft im Zusammenhang mit Endometriose auf, oder bei Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, man nennt das auch Vaginismus, oder sonst Schmerzen im Intimbereich. Da sind jetzt die Methoden der Psychogynäkologie hilfreich, weil man da eben starke Schmerzreduktion erreichen kann. Manche können sogar wirklich schmerzfrei werden. Und das macht man dadurch, dass einfach die Lupe auf das Erleben gerichtet wird und alte Verletzungen geheilt werden. Ganz genauso wie in der Immuntherapie auch, einfach die dahinterliegenden emotionalen Verletzungen heilen und dann wird sich das, was körperlich das ausdrückt, dass hier irgendwo was nicht stimmt, dass hier eine Überforderung ist, dann wird sich das legen, dann wird das weniger werden. Und wenn ich mit einer Frau daran arbeite, dann merke ich, wir landen vor allem bei diesen Symptomen, also bei Schmerzen oder bei Vaginismus, weit zurück in der Kindheit. Und in den meisten Fällen, würde ich sagen, hatten die Frauen ein Bindungstrauma, also eine frühe Bindungsverletzung. Und beim Thema Schmerzen ist es mir sehr wichtig, dass es auch ärztlich abgeklärt ist. Denn wenn diese Schmerzen eine Alarmfunktion haben, eine Hinweisfunktion, dann wäre es wirklich ein fataler Fehler, wenn wir das durch Hypnose einfach ausschalten würden, wenn doch dieser Schmerz eine wichtige Funktion hat. Ja, und wenn wir dieses Bindungstrauma, das in die Bindungsverletzung heilen, lösen, dann können auch diese Schmerzen oder die Muskelverspannungen, die die Schmerzen verursachen, weniger werden. Das dritte Thema sind Wechseljahresbeschwerden. Und das Einzige, woran ich da bisher mit Frauen gearbeitet habe, sind Hitzewallungen. Und da gibt es sogar Forschungsarbeiten. Da gab es Forscher, die zeigen konnten, dass mit Hypnosetherapie diese Symptome um 60-70% reduzierbar waren. Ja, und das vierte Thema, das ist eins, das habe ich schon erwähnt, das sind Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, die unfreiwillig kinderlos sind. Und da ist auch ein Schmerz da, aber ein seelischer Schmerz. Und ja, der Schmerz ist sehr groß, wenn eine Frau oder ein Paar sich ein Kind wünscht und es klappt nicht. Und entsprechend groß ist auch das Angebot, das Paar oder die Frau zu begleiten. Es gibt Kinderwunschkliniken, es gibt Kinderwunschpraxen, Kinderwunschcoaches und weil das alles so unübersichtlich geworden ist, gibt es jetzt sogar ganze Messen, auf denen diese Angebote an einem Ort versammelt sind. Und darüber habe ich im Podcast Nummer 69 gesprochen. Da hatte ich ein Interview mit der Eventmanagerin Christine, die in Berlin, München und Köln diese Kinderwunschtage veranstaltet. Wenn dich das interessiert, dann schau doch in die Shownotes, da habe ich das auch verlinkt. Und mir fiel jetzt gerade ein, dass ich das Thema unerfüllter Kinderwunsch, das habe ich schon für meine Prüfung in klinischer Psychologie in der Diplomsprüfung gewählt, ohne damals zu ahnen, dass ich noch viele Jahre Frauen und Paare damit echt glücklich machen würde, ihnen zu helfen, dass dieser Wunsch leichter in Erfüllung geht. weil ich freue mich nämlich jedes Mal riesig, wenn ich wieder eine E-Mail oder sogar eine Postkarte bekomme mit der Ankündigung, es ist wieder ein kleiner Erdenbürger, eine kleine Erdenbürgerin hier angekommen, die das Licht der Welt erblicken durfte und mit meiner Hilfe. Ganz oft weiß davon gar keiner, weil die Frauen, die Paare reden natürlich nicht drüber, das ist ein Tabuthema, die Scham ist ganz groß, darüber zu reden. Und einmal wurde ich sogar schon darum gebeten, dass ich einen Vorschlag für einen Namen machen soll. Es macht mich natürlich total stolz. Beim fünften Punkt geht es um die Unterstützung rund um die Geburt. Und dieses Feld reicht von der hypnotherapeutischen Geburtsvorbereitung über vorzeitige Wehen, also Frauen zu unterstützen, dass vorzeitige Wehen wieder aufhören. Das geht, weil es da durchaus auch emotionale Gründe dafür gibt. Ja, wenn Frauen liegen müssen, wenn Frauen eine große Übelkeit haben, wenn sie Probleme haben beim Stillen oder mit einer Wochenbettdepression. Ja, und manchmal gibt es sogar eine Wochenbettpsychose. Und zu diesen Beschwerden habe ich sehr genossen, bei der amerikanischen Hypnotherapeutin Phyllis Klaus lernen zu dürfen. Damals war ich bei einem Kongress in Heidelberg. Der wurde von der Internationalen Gesellschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin veranstaltet. Das war total spannend und die Phyllis Klaus hat einen riesigen Wissens- und Erfahrungsschatz und hat mir eben noch mehr Vertrauen in diese wichtige Arbeit geben können. Ja, weil sie eben ganz, ganz viel Erfahrung hatte, Frauen zu begleiten, die im Krankenhaus sind, die schwanger sind, die liegen müssen, bei denen die Gefahr besteht, das Kind zu verlieren. Oder auch Frauen, die mit Trauma schwanger wurden und Angst hatten vor der Geburt, die sie mit ihren Methoden einfach darauf vorbereitet hat. Wie können sie sich zusätzlich zur Geburtsvorbereitung bei der Hebamme eben psychologisch auf diese Geburt vorbereiten, vor der sie Angst hatten. Dann gehört zu den Aufgaben von mir als Psychogynäkologin das, woran vielleicht jemand als erstes denkt, und zwar sind es die sogenannten sexuellen Störungen. Also Begleitung von Menschen, die unter sexuellen Störungen leiden. Und das ist jetzt wieder so ein Wort. Vor kurzem hat mir die Judith Peters die Rückmeldung gegeben, man kann doch nicht Fallbericht sagen zu so einem Testimonial, zu so einer Patientengeschichte. Aber tatsächlich ist es so, dass die Psychologen und Mediziner Fälle sagen. Ich habe einen Fall mitgebracht, wenn man zum Beispiel in der Supervision etwas bespricht. Und genauso, wie man das nicht verstehen kann, so eine Patientengeschichte als Fall zu beschreiben, ist es, finde ich, auch komisch, eine sexuelle Störung als Störung zu beschreiben, weil ich mag dieses Wort nicht, Störung. Und ich habe lange überlegt, ob ich es verwenden soll, aber es ist einfach diese allgemeine offizielle Bezeichnung. Und ich finde nämlich nicht, dass es sich um eine Störung handelt, sondern um eine ganz normale Reaktion. Also wenn man die Hintergründe verstanden hat, warum diese Störung besteht, ist es, finde ich, ganz normal. Aber jetzt geht es ja nicht darum, was ich drüber denke. Es geht darum, dass du einen Überblick hast, dir einen Überblick zu geben, was alles dazu zählt, zu diesen Störungen. Und eine davon, den Vaginismus, habe ich bei den Schmerzen oben schon erwähnt. Also wenn die Vagina verkrampft, dass sie entweder so eng wird, dass überhaupt nichts mehr einführbar ist, also dass kein Liebemachen mehr möglich ist, aber auch kein Tampon eingeführt werden kann oder keine medizinische Untersuchung durchgeführt werden kann, oder dass die Muskeln so verkrampft sind, dass Schmerzen dabei entstehen, das zählt zum Vaginismus. Und natürlich gehört auch das Phänomen der Anorgasmie dazu, also wenn eine Frau keinen Orgasmus haben kann. diese Fähigkeit, einen Orgasmus zu erleben, wenn die fehlt. Dann, wenn keine Libido vorhanden ist. Wenn Männer, also bei Männern tritt das auch auf, wenn Männer oder Frauen einfach keinen Bock auf Liebe machen haben, keine Lust haben auf Sex. Ja, und bei Männern sind es vor allem zwei Phänomene. Also auch wenn ich sage, ich bin Psychogynäkologin, kamen auch Männer zu mir. Das ist dann natürlich Sexualtherapie. Und bei Männern sind es zwei Phänomene, der vorzeigedicke Samenerguss oder Impotenz bzw. Erektionsstörungen. Und all diese Phänomene hängen meiner Erfahrung nach auch mit unverarbeiteten Gefühlen zusammen. Und das kann ein Trauma sein, eine nicht so schöne erste Begegnung mit Sexualität, ein Wort oder ein Satz, den einmal jemand mal sagte. Ja, und die Möglichkeit, wo diese Verletzungen passiert sein können, die sind ganz, ganz, ganz vielfältig. Dann das nächste Phänomen, was ein Anwendungsgebiet der Psychogynäkologie ist, sind Ängste, Angst, Ekelzustände und Phobien. Ja, und so wie überall in anderen Gebieten der Medizin haben viele Patientinnen eben in der Gynäkologie auch Angst vor Spritzen, Angst vor dem Arzt, Angst vor der Arztpraxis an sich und eben auch Angst auf diesen Zahnarztstuhl, auf den Behandlungsstuhl beim Gynäkologen sich zu setzen. Dann gibt es auch Frauen, die haben Ekel vor Sexualität, die haben Ekel vor dem Küssen. Und wenn es jetzt hier um Angst und Ekel geht, das Hauptsymptom davon ist natürlich die Vermeidung. Also dass dann jemand nicht zum Arzt geht, sich nicht auf den Stuhl setzen möchte, keinen Sex hat und sich nicht küssen möchte. Und ja, das ist auch kein Wunder, denn Ekel, Übelkeit, Schwindel begleiten diese Angst und das ist ja alles insgesamt ganz unangenehm. Und nicht alle Ängste haben mit dem Bereich von Gynäkologie zu tun, aber die wirken eben auch in diesen Bereich hinein. Und ganz wichtig ist bei Angst, Gefühlen oder auch wenn es Richtung Angsterkrankungen geht, das ist alles nicht festgeschrieben, das ist alles behandelbar. Also falls du dich da wieder erkennst in diesen Ängsten, dann melde dich gerne. Wir können das gerne gemeinsam angehen oder für dich schauen, wo ist denn für dich ein guter Platz, wo du diese Angst loswerden kannst. Also wer kann dich gut begleiten, das loszuwerden. Und vielleicht hast du dich ja gerade gefragt, mir schwirrt gerade diese Frage durchs Gehirn, was ist denn der Unterschied zwischen einer Angst, die zu einer Diagnose, Angsterkrankung führt und was ist der Unterschied zwischen einer ganz normalen Angst? Und dazu kann ich sagen, also eine Angst bewahrt dich einfach davor, Dinge zu tun, die gefährlich für dich wären. Und wenn das Richtung Angsterkrankung geht, dann schränkt dich das in deinem Alltag so ein, dass du deinem Beruf oder dein Privatleben nicht mehr so führen kannst, dass du ständig an diese Angst denken musst. Also dass du ständig Dinge nicht tust, die du eigentlich gerne tun würdest oder tun müsstest sogar. Also wenn du zum Arzt gehen solltest oder wolltest und es geht nicht aufgrund dieser Angst, dann ist das wirklich schon eine diagnostizierbare Angsterkrankung, eine Phobie, die auch behandelbar ist, die man auch behandeln kann. Dann das nächste Thema ist ein ganz verbreitetes und wichtiges. Es gehört auch zu den Angsterkrankungen. Und zwar das Thema Trauma. Und der Begriff Trauma wird heutzutage fast inflationär verwendet und weil Trauma auch ein Hauptsymptom Vermeidung hat, weil Trauma ist was Unangenehmes und wenn man das Unangenehme nicht mehr haben will, dann vermeidet man es und deshalb zählt auch Trauma, beziehungsweise es heißt richtig im Fachbegriff eine Traumafolgestörung, gehört auch zu den Angsterkrankungen. Und wenn ich hier von Trauma rede, dann meine ich jemanden, der zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben in Lebensgefahr war oder es zumindest so empfunden hat. Es kann zum Beispiel sein, eine Frau war bei ihrer Geburt wirklich in Lebensgefahr oder sie kam sich zumindest so vor, als wäre ihr Leben jetzt gerade in Gefahr. Also die Geburt wäre das eine Beispiel, es kann auch sexuelle Gewalt sein, also Gewalt oder sexuelle Gewalt oder ein Unfall. Und wichtig ist in diesem Fall, dass die Frau in dem Fall keine reine Gesprächstherapie beginnt, sondern sich nach jemandem sucht, der sich wirklich mit Traumatherapie auskennt. Denn wenn du über diese Erfahrung einfach nur redest, dann besteht die Gefahr einer Retraumatisierung. Das bedeutet, dass diese Lebensbedrohung wieder aktualisiert wird, dass die jetzt wieder da ist, dass du die jetzt wieder erlebst und deine Symptome anstatt besser, schlimmer werden. Ja, und ganz oft ist es so, weil man ja bei einer Fachfrau ist, also wenn du jetzt mit Trauma in der Gesprächspsychotherapie landest, dann habe ich schon beobachtet, zweifeln den Betroffenen eher an sich als an dieser Behandlungsmethode und an der Expertin. Und deshalb ist es mir ein echtes Anliegen, darüber aufzuklären und durch meine Arbeit ein klein wenig dazu beizutragen, dass Frauen am richtigen Platz landen, eben mit einem Trauma in einer Traumatherapie. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich einen Podcast gestartet habe, weil es gar nicht so einfach ist, ein Trauma zu erkennen. Ja, und eben auch Fachleute, auch Psychologen, auch Psychotherapeutinnen kann es passieren, dass sie das übersehen. Und mir passiert es gar nicht so selten, dass wenn jemand kommt und mir sagt, mein Leben ist so anders, ich fühle mich, ich bin gar nicht mehr ich. Und wenn ich dann frage, ja, es ist nichts Besonderes passiert, ja, und seit wann ist das denn? Ja, also wenn ich es genau überdenke, seit ich den Skiunfall hatte. Okay, und wenn ich weiter frage, ja, und wie war der? Sind Sie da einfach auf dem Hosenboden gelandet oder was ist da passiert? Na, ich würde mit dem Hubschrauber weggeflogen. Okay, und dann kommen wir der Sache immer näher und es wird immer unangenehmer und ich sehe schon, jetzt darf ich die Klientin, die da bei mir auf dem Stuhl sitzt, gleich stabilisieren, weil sie gleich in diese Angst reinrutscht, die sie damals hatte. Und dann bin ich auch schon mitten in der Begleitung von einem Trauma drin. Und das ist eben gar nicht so selten, dass Frauen und Männer mit einem Trauma rumrennen und sich dessen gar nicht bewusst sind. Und es so schade ist, weil man gerade so ein isoliertes Schocktrauma relativ schnell auflösen kann. Und dann mag ich aber gar nicht mehr so lange über Trauma reden, da mache ich mal eine extra Folge, sondern es geht weiter mit dem nächsten Thema, das scheinbar mit Psychogynäkologie auf den ersten Blick gar nicht so viel zu tun hat, Verlust und Trauer. Ja, und immer dann, wenn es darum geht, sich von was oder jemandem zu verabschieden, erleben Menschen Trauer. Und es ist eben nicht immer die emotionale Kapazität vorhanden, sich dieser Trauer zu stellen. Und deshalb ist es gut, wenn einem Menschen dabei helfen, diese Trauer zu bewältigen, entweder in dem Moment oder auch später. Und die Angst vor dieser Bewältigung ist oft sehr groß. Oder Betroffene denken im Nachhinein oft gar nicht mal im Traum dran, dass dieses lange zurückliegende Ereignis, das sie als längst erledigt ansehen, immer noch ihr jetziges Erleben sabotieren kann. Und deshalb ist es gut, wenn eine Psychogynäkologin sich auch mit Trauerverarbeitung auskennt, denn es waren gar nicht so wenige ungewollt kinderlose Paare, die erstmal einen Verlust verarbeiten durften. Und das kann jetzt die Trauer um die Eltern gewesen sein, um Geschwister vielleicht um ein eigenes Kind, auch ein ungeborenes Kind, also eine Fehlgeburt, und das schmerzt einfach, das schmerzt sehr. Das heißt, ja, Verlust und Trauer ist auch in der Psychogynäkologie wichtig. Dann etwas, was in der Psychologie oder in der Psychotherapie eigentlich das Hauptfeld ist, Verstimmungen vom Gemüt. Ihr könnt auch dazu sagen, wenn eine Diagnose gestellt wird, eine Depression. Und ich habe diesen Punkt aber absichtlich nicht Depression benannt, habe es so unscheinbar benannt, weil ich nicht eine offizielle Diagnose verwenden wollte, wohl wissend, dass manche wirklich unter einer manifesten Depression leiden, aber andere hingegen einfach nur unter Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen. Und ich mag hier einfach nur noch dazu sagen, dass ein Burnout keine offizielle Diagnose ist, aber auch dahinter kann sich eine Depression verbergen, muss es aber nicht. Der Burnout wird einfach oft im Arbeitsleben verwendet, wenn jemand seine Grenzen nicht achtet und vor lauter Arbeit und wenn Work-Life-Balance, also wenn dieser Ausgleich zwischen Arbeit und Ruhe nicht mehr gegeben ist, dann eben zur Erschöpfung führt. Also es ist einfach eine andere Benennung. Gehört auch zu Verstimmungen des Gemüts. Dann habe ich noch zwei Themen. Das zweitletzte sind onkologische Krankheitsbilder und der Unterstützungswunsch an mich, wenn jemand unter einer onkologischen Erkrankung leidet, ist primär emotionaler Natur. Also wenn eine Frau Brustkrebs hat oder ein Karzinom an den Ovarien oder an der Gebärmutter, die wünschen sich oft jemanden, der mit ihnen gemeinsam diese schwierige Zeit durchsteht. Und zusätzlich zu meiner Ausbildung in klinischer und medizinischer Hypnose zähle ich hier meine Weiterbildung in psychosozialer Onkologie bei der WPO zu meinem Erfahrungsschatz. Und falls du dir da Unterstützung wünschst, kannst du Kontakt zu einer Krebsberatungsstelle aufnehmen. Da gibt es die Unterstützung meistens kostenfrei. Oder du kannst dich an mich wenden. Du kannst dich gerne bei mir melden. Dann den letzten Punkt. Da habe ich nochmal Selbstwertprobleme, also Selbstwert oder Selbstbewusstsein hingeschrieben, weil diese ganzen Themen nagen natürlich auch am Selbstwert und am Selbstbewusstsein. Und da dies mein Kernthema ist, führe ich es auch auf, denn wenn diese Themen angegangen werden, dann steigen auch wieder Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und viele, die ich begleitet habe, die teilen mir mit, dass es ihnen bereits nach dem ersten Termin entscheidend besser ging. Und das kommt oft dadurch, dass sich die Frau innerlich wieder aufrichtet und die Körperhaltung hat so einen großen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein, auf unseren Selbstwert. Und da ist es ist so heilsam, gesehen zu werden mit seinen Themen. Und oft ist es bereits heilsam, wenn dir einfach jemand mitteilt, dass es ganz normal ist, wie du reagierst, wie du fühlst und was mit dir los ist. Das war jetzt meine Übersicht zu dem, was ist Psychogynäkologie? Und vielleicht fragst du dich jetzt, wenn du dich erkannt hast, wo findest du psychogynäkologische Unterstützung? Und falls die Chemie zwischen uns beiden nicht stimmt, weil natürlich kannst du dich bei mir melden, wo kannst du dir Hilfe suchen? Wo kannst du schauen, dass du jemanden findest, der dich begleitet? Und als erstes empfehle ich dir, jemanden aufzusuchen, der in Hypnosetherapie ausgebildet ist. Und meine zweite Empfehlung lautet, dass du jemanden suchst, der in einem traumatherapeutischen Verfahren ausgebildet ist. Das können entweder auch die Techniken aus der Hypnose sein oder auch EMDR. Das ist eine Abkürzung von einem englischen Begriff, der heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, also eine Desensibilisierung über Augenbewegungen, EMDR, Emil Martha Dora Richard. Das ist ein ganz anerkanntes, sehr gut erforschtes Traumatherapieverfahren. Dann gibt es ganz viele Methoden, die nicht aus der Psychologie nur kommen, sondern einfach auch Methoden sind, die, das heißt, nein, Somatic Experiencing mag ich noch nennen, das ist auch ein Traumatherapieverfahren. Und das andere, was ich jetzt nenne, das sind einfach Methoden, die auch geeignet sind, um psychosomatische Themen anzugehen. Dazu zählt zum einen die psychosomatische Energetik nach Dr. Banis, natürlich Psychokinesiologie, dann Body Talk System, in dem ich auch ausgebildet bin. Das ist eine Tapping-Technik, die der Kinesiologie gar nicht so unähnlich ist, aber es ist total was anderes, weil es aus der Akupunktur entstanden ist, total spannend. Und diese und überall dort würde ich sagen, such dir einfach einen Practitioner, eine Anwenderin, ich nehme an, eine Frau, der du vertraust, der du das anvertraust und die das mit dir angeht. In meinem Blogartikel habe ich das Traumatherapieverfahren Somatic Experiencing als letztes genannt und habe dahin geschrieben, dass ich diese Methode nicht deshalb als letztes nenne, weil sie die letzte ist, sondern weil ich möchte, dass sie dir im Gedächtnis bleibt. Also Somatic Experiencing. Und früher hätte ich die Anwendungsfelder, wo du überall hingehen kannst, um da Begleitung zu finden, viel weiter gefasst und gesagt, dass auch jemand, der Qigong anwendet, dich da drin unterstützen kann. Aber heute sage ich, dass es vor allem jemand sein sollte, der sich mit Entwicklungstrauma auskennt. Ich sage oft auch frühe Bindungsverletzungen dazu, denn genau das sind die Situationen, die ich gemeinsam mit den Frauen auflöse, die mich aufsuchen. Und auf jeden Fall sollte auf der Erlebensebene gearbeitet werden. Und in der Psychosomatik gehen wir ja davon aus, klärt sich das Erleben, also Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken, dann können sich auch körperliche Symptome klären. Und du kannst auch in den Therapeutenlisten von zwei Vereinen, das eine habe ich genannt, das ist die Internationale Gesellschaft von Perinataler Psychologie und Medizin, das ist ein Verein, und es gibt noch einen zweiten Verein, der heißt Schatten und Licht. Die verlinke ich beide unten in den Shownotes. Da kannst du auch jemanden finden. Da gibt es auch Hebammen. Ja, ich weiß, die Schwelle ist groß, die Hemmschwelle ist groß, aber es lohnt sich, sich dem zu stellen. Und in meiner Praxis vor Ort hatte ich immer einen Vorteil. Wenn jemand damals zu mir in die Praxis kam, dann wusste keiner, ob jemand zu mir kommt wegen einer Höhenangst, wegen Libidoverlust, wegen fehlender Fähigkeit, einen Orgasmus zu bekommen, wegen einem Geburtstrauma oder einfach nur, weil sich diese Person etwas mehr innere Ruhe wünschte. Denn wenn an meiner Tür Sexualtherapeutin gestanden hätte, ich bin mir sicher, die Hemmschwelle wäre viel größer gewesen, mich aufzusuchen. Und heute ist das ja gar kein Problem mehr, denn es gibt ja Termine vor allem online und da weiß keiner, dass du durch meine Tür gehst. Das heißt, wenn du dich erkannt hast, ich sag's nochmal, melde dich gerne. Wir sprechen erstmal unverbindlich zusammen und du kannst dich dann entscheiden und ich kann entscheiden, ob ich dich unterstützen darf bei deinem Anliegen, ob ich die Richtige dafür bin. Und ich danke dir jetzt fürs Zuhören bei diesem, ich finde, das war ein ziemlich theoretischer Artikel, ein ziemlich theoretischer Beitrag heute. Und Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei warst und sage ja, bis bald.